Herzlich willkommen zum Podcast Der Weg der Stoa, einem Dialograum für diese antike Lebensphilosophie. Der Podcast versucht, die Stoa über ihre Texte greifbar zu machen, sie ausgehend von Wiesen zu ergründen und last but not least, ihr aus moderner Perspektive näher zu kommen. Mein Name ist Alexander Zock und ich bin dein Host in diesem Podcast. Alle wichtigen Informationen rund um diesen Podcast sowie einen begleitenden Blog findest du auf der Webseite www.weg-der-stoa.de. Episode 24 über den Umgang mit schwierigen Menschen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir wieder zu zweit. Nämlich Anne ist wieder mit dabei und wir werden uns mit einem spannenden Thema kurz vor Weihnachten beschäftigen. Hallo Anne, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo lieber Alex, ich freue mich auch.
Ja, du hast ja das Thema nochmal vorgeschlagen, dass wir uns über den Umgang mit schwierigen Menschen auseinandersetzen. Und so ein bisschen hatte ich ja in der Episode 12 auch schon mal etwas allgemeiner über den Umgang mit Menschen gesprochen. Was hat dich denn da bewegt? Erzähl doch mal zum Einstieg, wie du jetzt für dich auf dieses Thema gekommen bist. Hat das was mit Weihnachten zu tun oder gibt es da auch noch andere Gedanken?
Der zeitliche Kontext mit der Vorweihnachtszeit und dem näher rückenden Fest spielt bestimmt mit rein. Jeder merkt es, glaube ich, draußen. Die Leute werden immer gestresster. Jeder hat einfach Druck auf dem Kessel, muss noch ganz viel erledigen. Und da kommen ein bisschen mehr Ellenbogen raus, habe ich das Gefühl, gesamtgesellschaftlich. Und erstmal eine Antwort, jetzt haben wir auch noch eine politisch angespannte bis ungewisse Situation. Da kommt einfach viel zusammen. Und ja, da habe ich das Gefühl, können wir nochmal uns anschauen, was die Stoiker uns als Hilfsmittel an die Hand geben, wie man vielleicht mit schwierigen oder schwierig ist ja auch schon mal so ein sehr eingeprägtes Wort, aber sagen wir mal mit Herausforderungen in Form von Mitmenschen umgehen lernen können an den Feiertagen. Insgesamt muss ich sagen, mein Eindruck ist schon, wenn man als eines der Ziele der Stoiker sieht, gelassen zu werden und nicht so schnell sich aus der Ruhe bringen zu lassen durch äußere Umstände, dann ist mein Eindruck, dass bei vielen Leuten der Umgang mit Dingen oder mit Situationen einfacher in den Griff zu bekommen ist als der mit Menschen. Also der Zug hat Verspätung, die Lieblingstasse ist runtergefallen, um Epiktets Beispiel, an dem wir uns proben sollen, zu bringen. Solche Sachen, da habe ich das Gefühl, das geht einfacher, die Umstellung darauf gelassen zu reagieren, als der Mensch, der uns einfach aus der Reserve holt. Man sagt, da ist einfach ganz viel emotionale Zunder drin. Und darum dachte ich, dass das nochmal passt, uns wirklich anzugucken, wie ist der Angang damals gewesen, wo die Menschen bestimmt nicht weniger herausfordernd waren als heute. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns das anhand von dem letzten großen Stoiker, nämlich Marc Aurel, uns einmal nochmal anschauen, das Thema. Und konkret dachte ich, wir steigen mal ein mit in den Selbstbetrachtungen, seinem philosophischen Tagebuch. Das zweite Buch, da gleich die Nummer 1, dass wir die uns zusammen durchlesen. Ja, 2.1 ist auch eine der, würde ich sagen, bekanntesten Passagen überhaupt aus den Selbstbetrachtungen. Liegt vielleicht daran, dass es relativ weit vorne im Buch vorkommt. Das erste Buch geht ja nur in Anführungszeichen um Dank, den Marc Aurel seinen Lehrer, seiner Familie, seiner Mutter gegenüber ausdrückt. Und dann bei 2 geht es dann mit den eigentlichen Textstellen los, die er sich erinnert. Genau, also ich steige da einfach mal ein. Wenn du morgens aufwachst, sage zu dir selbst, die Menschen, mit denen ich heute zu tun bekomme, werden übergriffig, undankbar, unverschämt, unehrlich, eifersüchtig und verdrießlich sein. Sie sind so, weil sie Gut von Böse nicht unterscheiden können. Ich aber habe die Schönheit des Guten gesehen und die Hässlichkeit des Bösen. Ich habe erkannt, dass jener, der Unrecht tut, keine andere Natur besitzt als ich selbst. Er mag nicht vom selben Blut sein, vom selben Geschlecht, aber er hat denselben Geist. Auch in ihm lebt ein Funke des Göttlichen. Daher kann keiner dieser Menschen mich verletzen. Niemand kann mich in Hässliches hineinziehen. Daher kann ich auf meine Brüder keine Wut empfinden oder sie gar hassen. Wir sind so geboren, um zusammenzuwirken wie ein paar Füße, Hände oder Augen. Wie die zwei Reihen der Zähne oben und unten. Sich gegenseitig Steine in den Weg zu legen, ist unnatürlich. Zorn auf jemanden zu empfinden und ihm den Rücken zuzukehren, das sind bloß Hindernisse. Da steckt jetzt wahnsinnig viel drin. Und ich würde sagen, wir nehmen das jetzt mal auseinander.
Ja.
Und steigen ein mit dem Anfang. Wenn du morgens aufwachst, sage zu dir selbst. Was Marc Aurel hier macht, ist ja eine der stoischen Übungen, die sehr bekannt ist, die Prämeditatio Malorum. Und zu den stoischen Übungen hattest du ja in deiner letzten Folge auch schon angekündigt, dass du dich denen jetzt ein bisschen genauer mal widmen möchtest, um eben zu zeigen, was so eine Lebensphilosophie in der Praxis dann wirklich bedeutet. Und also die Prämeditatio Malorum, das ist ja eine Übung, das heißt übersetzt, es ist die Vorwegnahme künftiger Übel. Also das in Aussicht stellen von Übeln, die wir empfinden werden, Übel eben irgendwas Schlechtes, was uns droht in der Zukunft. Und die Stoiker schlagen hier vor, dass man sich zu Beginn des Tages oder auf jeden Fall, kann auch später am Tag für die nächste Woche oder sowas sein, auf jeden Fall einmal hinsetzt und sich überlegt, was kann denn alles auf mich zukommen und wie gehe ich dann damit um? Und diese Übung hat verschiedene positive Aspekte, aber eine davon ist zum Beispiel, dass man nicht mehr überrascht wird von dieser negativen Tatsache, die sich dann einstellt. Also Seneca sagt da ganz klar, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man überrascht wird. Dieser Überraschungseffekt führt dazu, dass wir unangemessen reagieren, der Schock ist größer. Es ist immer besser, sich schon mal innerlich da eine Haltung zu haben. Das kann eintreten. Es muss ja gar nicht eintreten, aber es könnte passieren. Und der andere positive Effekt ist, dass wenn wir uns schon damit beschäftigen, dann überlegen wir uns ja wahrscheinlich auch schon gleich Reaktionsmöglichkeiten, Optionen, wie wir mit der gegebenen Situation bestmöglich umgehen. Und ja, würdest du das so auch sehen, die Prämeditatio Malorum?
Ja, ich glaube, genau wie du gesagt hast, dieses einmal sich vorbereiten, und ich würde noch vielleicht zusätzlich den Punkt sehen, dass wir auch unsere Glaubenssätze ein bisschen in Frage stellen. Also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, was passieren kann, dass wir vielleicht auch merken, Mensch, wir haben dann Angst davor, dass das und das passiert, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert. Und dass wir dann auch überprüfen, ob wir dem ein angemessenes Gewicht geben in unserer inneren Navigation durchs Leben dabei. Und also von daher passt für mich alles wunderbar. Und ich habe noch einen Gedanken gehabt, als du nämlich vorhin auch gesagt hast, dass es viel einfacher ist, mit den Dingen umzugehen, die nicht lebendig sind, also wie der zu spät gekommene Zug oder ähnliche Sachen, und dass es viel schwieriger ist, mit Menschen umzugehen. Da habe ich so gedacht, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben Steinen keinen eigenen Willen zuordnen. Und wir bei den Menschen immer diesen Restverdacht haben, dass dahinter, hinter dieser Kalotte am Kopf, da sitzt was, was das mit Absicht gemacht hat. So, ne? Und diese Vermutung ist, glaube ich, auch ein Quell von viel Verstimmung und von viel, Herausforderung für uns, weil wir dann eben denken, Menschenskinder, wie kann jemand so sein? Ne? Und ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt, über den wir vielleicht gleich nochmal reden können. Unser Bild von dem, wie andere Menschen sind. Und Marc Aurel hat ja in deinem Zitat, was du eben gesagt hast, auch schon sehr demütig im Prinzip dargestellt, dass er sagte, naja, sie sind auf jeden Fall nicht tugendhaft. Und damit will er sich ja nicht erheben über die anderen, sondern er konstatiert das ja durchaus auch, dass er nicht tugendhaft ist. Er bemüht sich halt, in die Richtung zu gehen, aber dass wir erstmal anerkennen, wir sind nicht tugendhaft, und deshalb passieren auch viele Dinge oder behandeln wir viele Dinge auf eine Art und Weise, die halt nicht so hilfreich ist. So, und dann entstehen halt genau diese Situationen. Ne? Also ich glaube, dass das auch für mich damit drinsteckt, und auch in dieser Prämeditatio Malorum, da machen wir uns im Endeffekt ja dann Gedanken darüber, wie eine unperfekte Welt sich wahrscheinlich verhalten wird. Und zu der unperfekten Welt gehören eben auch die Menschen, die nicht perfekt sind, nicht tugendhaft sind in dem Sinne. Ne?
Genau, das ist auch das, was ich auch als stoischen Realismus bezeichne, dass man einfach sagt, wie ist denn eine Welt? Ja, eine Welt ist eben nicht voller gut gelaunter, zuvorkommender Menschen, die alle auf ihrem besten Fuß auf dem Bett ausgestanden sind, sondern die Welt ist einfach so, dass jeder mit seinem Päckchen rumläuft und Ja, und manche auch einfach schlicht einen ganz schlechten Tag haben oder auch einfach einen schlechten Charakter haben, den man begegnen wird. Und das muss man sich einfach nochmal vor Augen halten, damit man da nicht zu überrascht von Situationen dann ist, die sich ereignen können.
Ja, und ich meine, wir machen ja immer so Zuschreibungen. Wir erleben einen anderen Menschen in einer Situation als schwierig oder herausfordernd und schließen direkt generell auf seinen Charakter. Ja, also jemand macht irgendwie eine blöde Bemerkung, wir denken, was ist das für ein Blödkopf? So, ne? Das heißt, wir lassen es auch nicht in der Situation. Also wir gestehen den anderen auch nicht zu, dass sie in anderen Situationen vielleicht ganz vernünftige und nette Menschen sind. Aber in der Situation, dass jetzt gerade entgleist ist, aus welchen Gründen auch immer, ne? Weil
Ja,
sie
das sind auch diese vorschnellen Urteile, die wir dann gleich fällen und wo die Stoiker eben sagen, mach mal kurz eine Pause, atme mal durch, zoom mal raus, überleg dir, was ist das für eine Situation, in der du gerade bist. Zum Beispiel, heute Morgen habe ich versucht, meine Söhne in die Kita zu bringen und da steht jetzt einmal die Woche tatsächlich eine Stunde lang ein Auto in unserer Ausfahrt, was ich auch durch kurzes Anhupen nicht dazu bewegen kann, da wieder wegzufahren, sondern ich muss tatsächlich länger hupen und warten und dann irgendwann bewegt sich dieses Auto von einem wirklich nicht freigebenden Parkplatz, sondern unserer Garagenausfahrt weg. Und da muss ich schon sehr an mich halten, um dann mir nicht zu denken, das macht er doch mit Absicht. Aber ganz ehrlich, ich schaue in diesen Menschen auch nicht herein. Wir haben hier viele Ärzte im Haus. Da ist höchstwahrscheinlich sogar ein Angehöriger gerade in einer ärztlichen Sprechstunde oder in einer Situation, wo Hilfe angenommen werden muss. Und vielleicht ist nicht ganz klar, wann seine angehörige Person wieder rauskommt. Vielleicht muss er da warten. Der Straßenverkehr ist schwierig hier in der Innenstadt in Hamburg. Es gibt keine guten Parkmöglichkeiten. Nicht gleich annehmen, das Schlimmste nämlich, dem ist einfach alles egal und er denkt sich, ich warte hier einfach mal, ist ja auch egal, ob da andere rein und raus müssen. Das ist eine Annahme von mir, die wirklich falsch sein kann.
Und das Spannende ist ja jetzt, dass es aber offensichtlich etwas ist, was emotional in uns verankert ist, ne? Wo wir Schwierigkeiten haben, diese Annahme loszulassen. Also es fällt uns leichter zu glauben, dass es ein Idiot ist, als zu glauben, dass der Kontext dazu führt, dass diese vernünftige Person, die vielleicht ansonsten sehr liebevoll und was auch immer ist, sich in dieser Situation so völlig umweltvergessen verhält und uns damit in Probleme bringt. Ne? Und das finde ich immer wieder spannend. Warum, was ist das in uns, was uns immer wieder dazu bringt, eher auf die negative Seite zu gehen, anstatt genau diese andere Deutungsmöglichkeit auch zuzulassen und zu sagen, naja, gut, könnte das auch sein? Wie würde ich mich denn verhalten, wenn das der Fall wäre? Dann würde ich trotzdem hupen, dann würde ich trotzdem vielleicht hingehen und sagen, ne, fahren Sie mal weg, ich muss jetzt hier mal raus, aber vielleicht mit einer anderen inneren Beteiligung. Ne, dann bin ich nicht innerlich gleich schon voll auf 180 in Betriebstemperatur. Und das ist ja, das finde ich auch nochmal das Spannende, dass uns das ja auch nicht gut tut, innerlich so hochzufahren. Ne? Und also, ich meine, ich kenne das ja genauso. Bei dir ist es jetzt die Ausfahrt gewesen. Ich habe heute Morgen eine Begehung gehabt zum Thema Glasfaser und da gab es mehrere Punkte, wo ich innerlich extrem in mir arbeiten musste, weil der Kollege, der vorbeigekommen ist, sich als sehr widerständig in einzelnen Themen gezeigt hat, was ich auch nicht nachvollziehen konnte und wo ich auch dachte, sag mal, wie kann man denn jetzt so in so ein Gespräch dann reingehen? Ja, aber das ist natürlich dann auch wieder so meine innere Annahme gewesen, dass wenn man in so ein Gespräch reingeht, dann muss man eben auch kundenorientiert sein, muss man flexibel sein, muss sich darauf einstellen, was ich jetzt brauche. Und ja, aber so ist das halt nicht, ne? Und ich glaube, was wir dann spüren, ist dieser innere Schmerz, dass die Welt anders ist, als wir uns das jetzt gerade mal wieder gedacht haben. Ne? Dass es Leute gibt, die sich in Einfahrten stellen, ohne drüber nachzudenken, dass es Handwerker gibt, die kommen und irgendwie nicht für uns eine möglichst beste Lösung, sondern nur irgendeine Lösung finden wollen. Und ja, aber so ist die Welt, ne? Und ich glaube, dieses Loslassen innerlich, das ist ja das, was wir dann vielleicht auch irgendwie verarbeiten müssen und was über diese Übung, die du angesprochen hast, vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen mit der Zeit mitbearbeitet werden kann, wenn wir uns das klar machen, ne? Dass wir eigentlich nicht dem Schlimmsten begegnen, sondern nur den Möglichkeiten, die die Welt halt hat.
Ja,
Und
und Marc Aurel schlägt auch noch vor, dass du dir dann in der Situation mit dem Handwerker hättest denken sollen, jener, der Unrecht tut, hat keine andere Natur als du selbst. Nein, also Spaß beiseite. Es ist natürlich Königsdisziplin, aber die Grundidee der Stoiker war ja, dass wir alle miteinander so verwandt sind und Teil eines großen Ganzen sind, dass wir uns eigentlich nicht schädigen können oder sollten jedenfalls. Und ja, das ist schwierig, sich in der Situation das immer konkret vor Augen zu halten, aber er spricht ja hier, und das geht ja in die stoische Physik rein, dass er sagt, ein Funke des Göttlichen, dass wir eben, ne, wirklich tatsächlich alle verbunden sind miteinander. Und ja, das.
Durch die Vernunft, ne? Und es ist aber dann irgendwie situativ weigern, der Vernunft irgendwie Raum zu geben, ne? Also, ich meine, ich habe das dann auch gedacht. Heute Morgen sind sich zwei Menschen begegnet bei der Begehung zum Thema Glasfaser, die sich offensichtlich beide nicht gut vorbereitet hatten. Und das, was dann rauskommt, ist halt das, was dann rauskommt. Und das ist eben nicht die optimale Lösung, sondern irgendeine Lösung, die mit dem Wissen, was dann gerade vor Ort da ist, halt irgendwie geht. Und so sind wir dann auch auseinandergegangen. Und natürlich liegt dann auch ein Anteil bei mir. Ne, wo ich dann sage, ja, hätte ich mich mit dem Thema vorher länger auseinandergesetzt, hätte ich irgendwelche Pläne gesucht und alles Mögliche gemacht, wäre das Gespräch vielleicht auch anders abgelaufen. So, aber was ich in erster Linie erstmal spüre, ist, verdammte Hacke, du bist jetzt da, um dich darum zu kümmern, dass mein Problem gelöst wird. Ne? Und da merkt man
Also
halt
unser erster
einfach.
Reflex ist meistens nicht in die Eigenverantwortung zu gehen, sondern
Genau.
erstmal zu gucken, was haben die anderen denn hier alle falsch gemacht, ne? Und da sagen die Stoiker eben dann schon immer, fang bei dir selber an, ne? Nach der Dichotomie der Kontrolle auch einfach diese Frage, was habe ich in meiner Hand, was habe ich in meiner Macht? Und zwar jetzt nicht nur, mich auf das Gespräch mit dem Handwerker vorzubereiten, sondern eben auch angemessen zu reagieren in dieser Situation. Was sind meine Möglichkeiten? Wie kann ich hier das Bestmögliche noch rausholen aus einer Situation, wo jemand anders eben andere Vorstellungen hat als ich selber, ne? Und ja, ich glaube, das ist schon immer wichtig, sich das nochmal vor Augen zu halten. An anderer Stelle sagt Marc Aurel auch, es ist hier 9,42 in den Selbstbetrachtungen. Ein weiterer nützlicher Punkt, den du nicht vergessen solltest: Welche Eigenschaften hat die Natur uns mitgegeben, um sich gegen solche Mängel zu wehren? Gegengift gegen Unfreundlichkeit ist Güte. Und so gibt es andere Qualitäten, die solche Fehler ausgleichen können. Also womit sind wir ausgestattet? Was ist denn bei uns vorhanden, um jetzt in der Situation angemessen auf andere Leute zu reagieren? Das finde ich so. Kill them with kindness gibt's ja auch, als ein Freund von uns aus Kalifornien immer gesagt. Ja, da kommen oft bessere Ergebnisse dann raus, wenn man sich dazu durchringen kann.
Absolut, das merkt man ja auch selber immer wieder, wenn man in Gesprächen dann innerlich mal einen Schritt zurücktritt und einfach wirklich wieder freundlich ist, verändert sich sofort die Gesprächsatmosphäre. Das ist ja dieser Gedanke, wenn ich für einen anderen ein guter Kontext bin, dann kann der auch wieder besserer Kontext für mich werden. Und so kann das eine Aufwärtsspirale sein, wohingegen, wenn ich die Welt eng mache, dann macht er die auch eng oder sie und dann kommt dann eher eine Abwärtsspirale dabei raus. Und das setzt aber voraus, dass irgendeiner auch immer wieder bereit ist, in der Situation diesen ersten Schritt zu machen, die Güte, von der Marc Aurel spricht, und zu sagen, ja, also, warum soll ich jetzt in diese Situation keine Güte reinbringen? Ne? Und das sind die eigenen Geschichten, glaube ich, die in uns dann vielleicht auch immer wieder ablaufen. Ne? Ich bin doch kein Idiot, ich lasse mich doch nicht über den Tisch ziehen, das macht man jetzt nicht, dem zeige ich jetzt mal, was ein Hammer ist und so. Ne? Also da müssen wir, glaube ich, tatsächlich irgendwie an uns selber erstmal ansetzen, wenn wir einer Besserung eine Chance geben wollen. Ne? Wenn wir immer darauf warten, dass die anderen den ersten Schritt machen, dann kann das funktionieren, aber dann werden wir wahrscheinlich in ganz vielen Situationen vergeblich warten und dann eher frustriert rausgehen und sagen, naja, das war ja wieder mal richtig blöd.
Ja, definitiv. Ich habe ja auch eine, wo du gerade sagst, die Geschichten, die wir uns erzählen, dieses Narrativ und was das für einen Unterschied macht, das beschreibt Epiktet ja auch im Handbuch. Das ist die Nummer 43, eine Stelle, in der er sagt, jede Sache lässt sich von zwei Seiten nehmen. Auf der einen lässt es sich tragen, auf der anderen nicht. Wenn dir dein Bruder Unrecht tut, so nimm es nicht von der Seite, dass er dir Unrecht tut, denn das ist die Seite, auf der es sich nicht tragen lässt, sondern lieber von der Seite, dass er dein Bruder ist und ihr miteinander aufgewachsen seid. So wirst du es von der Seite nehmen, auf welcher es sich tragen lässt. Also ganz klar ein Hinweis auf dieses, überleg dir mal dein Narrativ. Du bist in der Lage, eine Situation anders zu deuten. Jede Situation im Zweifel. Und es ist jetzt nicht nur einfach ein Mindgame, wo, hey, komm, denk dir doch einfach, das ist alles positiv, bla bla, sondern oft haben wir ja unterschiedliche Arten, wie wir eine Situation betrachten können. Und er schreibt hier von Bruder, ich glaube, das ist kein Zufall, ehrlich gesagt, denn gerade je enger die Menschen an uns dran sind, familiäre Situationen, umso impulsiver wird es ja oft, umso größer werden Streitigkeiten, umso verletzender werden wir zueinander, obwohl wir uns lieben. Und ich glaube, da sich dann eben auch mal vor Augen zu halten, was die guten Seiten und was auf der Habenseite von so einer Beziehung ist, die man mit jemandem hat, statt wirklich einfach die schlimmste Auslegungsart zu finden, die wir haben können und unterstellen. Und ja, das ist auf jeden Fall guter Rat, denke ich.
Absolut. Und ich glaube, was mir jetzt nochmal in den Sinn kommt, was da, glaube ich, auch wirklich von zentraler Bedeutung ist, ist die Frage, ob wir davon ausgehen, dass wir in diesen Situationen innerlich frei sind oder ob wir glauben, dass wir durch Umstände dazu gezwungen werden, uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten zu müssen. Und ich glaube, dass wir in vielen Fällen eben unsere innere Freiheit nicht wirklich im Blick haben, sondern uns eigentlich verhalten wie so eine Marionette. Ja, man muss nur die richtigen Knöpfe drücken, man muss nur an den richtigen Seilen ziehen und schon geht der Arm hoch und schon kommt dies und schon kommt das. Ja, und irgendwie haben wir uns offensichtlich auch daran gewöhnt mit der Zeit, über die Jahre, wo wir dann älter geworden sind, dass es diese Muster gibt und dann sind wir halt so, ne? Anstatt eben zu sagen, nein, ich bin nicht so. Ja, ich zeige mich in vielen Situationen so, aber ich kann da auch etwas anders machen. Ich kann da auch anders reingehen, indem ich meine innere Freiheit sehe. Das ist ja ein zentraler Punkt der Stoiker, die sagen, ich kann meinen freien Willen frei führen. Und wenn ich das nicht tue, ist das meine innere Entscheidung, dass ich dem einfach dem freien Spiel der Kräfte überlasse, ne? Dass ich dann auf meine Emotionen gehe, dass ich irgendwelche vermeintlichen Geschichten bediene, Muster, was auch immer alles. Und natürlich ist das auch schwierig. Das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, weil wir damit groß geworden sind, weil wir da reingewachsen sind, sind das Dinge, die fast hart verdrahtet sind.
Ja.
Aber dahinter gibt's, aber dahinter gibt's einfach doch dieses Element von Freiheit, was die Stoiker uns immer wieder vor Augen halten und sagen, du verlierst diese Freiheit nicht, du kannst sie nur hergeben. Und da immer wieder ranzugehen, das setzt natürlich auch voraus, da sind wir wieder bei dem Stichwort Übungen, dass man das immer und immer wieder für sich versucht, in Situationen nachzubetrachten, sich vorzubereiten über die Meditation, was passieren kann. Weil natürlich muss diese Prägung auch idealerweise anders sein, ne? Dass wir eher versuchen, in unserer Prägung zu berücksichtigen, dass wir eben innerlich frei sind. Und uns immer fragen, wenn wir merken, dass wir uns jetzt nicht mehr frei fühlen, was ist es, was uns gerade bindet? Warum wollen wir denen jetzt folgen, anstatt unsere innere Freiheit zu praktizieren?
Ja, diese Entscheidungsfreiheit, die geht ja sehr weit bei den Stoikern. Die sagen ja zum Beispiel auch hier in Marc Aurelis, ist viertes Buch, Nummer 7, entscheide dich nie verwundet zu werden und du wirst nicht verwundet, fühle dich nicht verletzt und du wurdest nicht verletzt. Übrigens eine Stelle, die auch durchaus kritisiert wird von Leuten, die im Stoizismus auch kritisch gegenüberstehen, weil man ja sagen kann, na, da gibt man ja den Opfern auch die Schuld. Also fühl dich nicht verletzt, dann bist du nicht verletzt. Nein, manche Menschen werden verletzt und manche Menschen haben schreckliche Schicksale und sind Opfer von Gewalt, von Unterdrückung und denen kann man nicht sagen, jetzt fühl dich doch einfach mal nicht verletzt, dann bist du nicht verletzt. Darum geht's aber, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht so wirklich, sondern es ist wirklich ein Aufruf an sich selber, dass man eben auch gewissermaßen Komplize ist zu negativen Emotionen, die bei einem entstehen, wenn andere einem was zuwerfen, dann muss man zustimmen auch erstmal und sagen, ja, damit hast du mich jetzt getroffen. Mhm. Und da ist für die Stoiker auch viel Entscheidungsfreiheit zu sagen, weißt du was, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Zum Beispiel, wenn man sagt, du kritisierst mich, aber ich nehme dich als Instanz der Kritik überhaupt nicht ernst, denn du bist niemand, der so einen Charakter hat, dass ich mir von dir was sagen lasse. Mhm. Also, dass man da so ein bisschen dann sich auch mal nochmal distanziert und sich sagt, muss ich mich hier verletzt fühlen oder kann ich mich auch noch entscheiden, rauszugehen aus dieser Situation?
Ja, und ich glaube, da ist es vielleicht auch wichtig, dass man zwei Situationen unterscheidet. Einmal so eine Zweiersituation, in der man tatsächlich dann sich sagen kann, ja, diese Person, so wie sie sich jetzt verhält, das lasse ich jetzt bei der Person und ich gehe mit mir innerlich anders um und nehme das nicht an und lasse das eben da an. Und dann gibt es aber so strukturelle Situationen, wo Menschen in einer Gesellschaft strukturell ausgegrenzt werden oder in ihren Rechten beschnitten werden und ähnliches, ne? Und da ist es natürlich schon eine Ecke schwieriger, ne? Da ist es eben nicht nur auf Augenhöhe miteinander mit jemand anders zu verhandeln, sondern dann geht es eben darum, dass man sich dann tatsächlich innerlich damit auseinandersetzen muss, dass einem bestimmte Dinge genommen werden, die anderen zugestanden werden. Da werden die Stoiker trotzdem sagen, deine innere Glückseligkeit hängt dann an dem, wie du damit umgehst und nicht an dem, was dir gegeben wird. Aber auch da muss man natürlich sagen, gibt es auch Grenzen, wo man dann irgendwann einfach sagt, das ist unmenschliches Verhalten und das gilt es dann halt auch zu beseitigen. Und da würden auch die Stoiker ja sagen, wenn eine Gesellschaft nicht vernünftig ist und wenn sie auch nicht menschenorientiert ist, dann gilt es, die auch zu verändern. So, ne? Ja. Also geht nicht nur um das fatalistische Anerkennen, sondern ich glaube, das, was die ja immer betonen nach meinem Verständnis ist, versuche deine innere Freiheit nicht einfach aufzugeben und da ist ja auch im Handbuch oder in den Gesprächen, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube im Handbuch ist das von Epiktet, wo er sagt, verkauf dich nicht unter Preis. Ja, wo er dann, da geht's darum, damals hatten die ja so einen Pisspot, den zu halten für jemand anders. Ne? Also gibst du das schon auf, nur weil du was essen willst, gibst du das auf, weil du sonst Schläge bekommst oder. Ne? Also die Frage, wie weit gehst du, wo ziehst du eine Grenze und sagst, ich bleibe bei meiner inneren Freiheit und gebe sie nicht her. Ich habe das in meinem Buch, da wo ich über die Führung geschrieben habe, auch als eine Übung mit drin, die ich gesagt habe, im Kern muss ich eigentlich als Führungskraft auch bereit sein, meinen Job jederzeit aufzugeben, sonst kann ich den eigentlich nicht gut machen. Wenn ich nicht die innere Freiheit mitbringe, zu sagen, wenn dieser Job nicht mehr vernünftig auszuführen ist, aufgrund der Art und Weise, wie die Organisation strukturiert ist, wie Führung geführt wird und ähnliches, dann ist es der konsequente Schritt eben dann auch zu sagen, ich muss es entweder verändern, wenn das nicht geht, muss ich halt rausgehen, weil ich eben dann nicht mehr vernünftig führen kann.
Und das hat ja auch was mit dem Thema präferierte Indifferenzien zu tun. Eine Karriere, ein erfolgreicher Job ist eben nice to have, darf man auf jeden Fall auch anstreben, aber eben nicht um jeden Preis. Und wenn er deinen Charakter schädigt in dem Moment, dann wäre in der stoischen Philosophie der Punkt, wo man sagt, dann kann ich das eben nicht mehr machen. Dann muss ich andere, dann werde ich das unterordnen.
Sag du erstmal.
Nee, also in der idealen Welt dürfte einem, das ist natürlich dann auch nicht, also dann wäre der Wert eben nicht so hoch von diesem Gut. Ne? Es ist eben kein richtiges Gut, sondern das richtige Gut ist, sich moralisch integer zu verhalten und nicht an seinem Job zu kleben.
Ja, den eigenen moralischen Charakter zu entwickeln, ne? Um damit einfach auch sich auf gute Art und Weise im Leben zu begleiten. Und wenn ich in solchen Situationen bleibe, begleite ich mich selber nicht gut, weil ich mich immer wieder mit Dingen auseinandersetzen muss, die ich ja eigentlich nicht möchte. Und das führt natürlich nicht dazu, dass ich mich dann wirklich psychologisch auch wohlfühle, sondern dann glaube ich, kommt genau dieses, ne, jeden Morgen hingehen, sich ärgern, jeden Morgen hingehen und sagen, was ist hier eigentlich los, die Welt ist schlecht. Und da müsste ich dann im Endeffekt die Eigenverantwortung eben aufbringen, zu sagen, das ist jetzt eine Situation, aus der ich aufgrund meiner inneren Freiheit rausgehen muss. Mit der Nebenbemerkung, das ist natürlich, wenn man nachher, ne, was ich alleine verdiene, ist eine Familie, Finanzmittel sind knapp, es gibt nicht viele Jobs da draußen und sowas, gar keine Frage. Das ist überhaupt nicht ein Selbstläufer und auch nicht einfach. Aber hier geht's ja darum, wie ich grundsätzlich im Leben stehe.
Es wäre ja auch eine Abwägung zu treffen zwischen den anderen Gütern, die man hat, zum Beispiel Pflichten und Verantwortung für andere Menschen.
Ja, genau. Das ist dann vielleicht auch mal eine Abwägung, ein gewisser Wohlstand gegenüber psychischer Gesundheit. Ja, so dieses, weil, ne, das ist ja dann auch eine Sache, das hattest du ja auch mal erwähnt. Ne, Marc Aurel spricht ja in einem Zitat, das hast du, glaube ich, auch mitgebracht, ne, wo er da sagt, ne, dass unsere Gedanken unsere Seele dann auch färben, ne, und wir dann zu dem werden, was wir denken und was wir machen. Und das müssen wir uns halt immer wieder klar machen, dass wenn wir diese Situationen nicht für uns innerlich anders erleben oder wenn wir sie dann auch nicht verlassen, dann passiert genau das.
Richtig. Ich glaube, wir neigen uns schon dem Ende zu, aber ich wollte einen Big Player noch mit reinholen und zwar ist das Sokrates, the man himself.
Der Übervater, ja, okay.
Übervater, die Inspiration, die Leitfigur, der Weise für die Stoiker, weil ich einfach glaube, dass in dem Zusammenhang Umgang mit anderen Menschen, mit schwierigen Menschen, seine Einstellung, niemand handelt willentlich schlecht, sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen, was Sokrates da als Idee hatte und wie sich das dann gezeigt hat.
Ja, sein Gedanke, so wie ich ihn verstehe, ist der, dass er halt sagt, jeder trifft seine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen. Und so schwierig das für uns auch von außen sich manchmal darstellt, dass wir uns klar machen, dass die Person nicht mit Absicht Mist bauen wollte. Sie hat halt gedacht, dass das in der Situation jetzt doch einfach die beste Entscheidung ist. Und im Zweifelsfall.
Für sich, ne?
Ja, also, für sich, genau. Ja. Ne? Was ich zum Beispiel auch, wenn jemand jetzt eine Wohnung einbricht, so, dann war halt der Gedanke, dass man auf diese Art und Weise seinen Wohlstand am besten und schnellsten jetzt erhöhen kann und damit ein besseres Leben führen kann. Das ist dann jetzt in dieser Art zu denken eine nachvollziehbare Entscheidung, dass damit Leiden verursacht wird, dass damit die Chance besteht, von der Polizei einkassiert zu werden, dass man dann in den Knast kommt, dass das dann für das weitere Leben Probleme mit sich bringt und dass man vielleicht sogar auch nachher da sitzt und sagt, ein schlechtes Gewissen hat. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen können. Und da würde man jetzt aus sokratischer Sicht oder auch später aus stoischer Sicht sagen, da hast du dich selber nicht gut begleitet. Du hast ein Fehlurteil gefällt, weil du den falschen Dingen einen Wert beigemessen hast und dadurch kommt es dann zu diesen falschen Entscheidungen, weil Wertverzerrungen in unserem Weltbild vorhanden sind. Und Sokrates wollte uns ja dazu bringen, dass wir diese Wertverzerrungen auch wahrnehmen und anfangen, sie zu hinterfragen und unser Wissen überprüfen, weil dieses Wissen nun mal eben essentiell ist für unsere Entscheidung. Und solange wir das nicht überprüfen und uns das auch nicht vor Augen führen, solange werden wir auch einfach weiterhin diese Entscheidungen in einer Form treffen, dass sie für uns einfach nachher nicht zu einem gelingenden Leben führen.
Ja, hier Epiktet schreibt in den Lehrgesprächen zum Beispiel, da beschwert sich einer, weil sie Diebe und Räuber sind, wo du gerade von Kriminellen sprichst. Was meinst du mit Dieben und Räubern? Falsche Begriffe haben sie von gut und schlecht. Sollte man also nicht eher Mitleid mit ihnen haben, als auf sie böse sein? Zeige ihnen nur ihren Irrtum und du wirst sehen, wie sie von ihren Fehlern Abstand nehmen. Solange sie ihren Irrtum nicht einsehen, haben sie nichts Besseres als ihr bloßes Dafürhalten. Das ist eben auch dieses belehre andere. Und wenn es dann, das kommt an anderer Stelle nochmal, wenn es dann nicht zur Einsicht führt, dann ertrage. Und dahinter steht natürlich auch dieses positive Menschenbild der Stoiker. Jeder ist grundsätzlich zu Tugend, also zu besserem Wissen und Verhalten in der Welt und über die Welt fähig, wenn er nur die richtigen Lehrer und das richtige Umfeld dafür findet.
Ja, also ich muss da immer wieder an eine Erzählung von Rob Colter aus den USA denken, Professor in Wyoming, der ein Prison-Programm hat, wo er Leuten, die auch tatsächlich im Hochsicherheitstrakt sitzen, stoische Philosophie beibringt. Und er hat dann immer mal wieder davon erzählt, von einzelnen Begegnungen. Und eine der Begegnungen ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das habe ich, glaube ich, hier auch im Podcast schon mal an anderer Stelle erwähnt, wo er sagte, dass er jemanden begegnet ist, der hat, als er 15 war, von seiner Familie die Mutter und zwei Geschwister erschossen. Das ist natürlich fürchterlich. So, ne? Und der hat das damals getan, weil er das Gefühl hatte, er müsste seinen Vater schützen. Also das war für ihn innerlich die richtige Entscheidung, weil er den Vater schützen wollte. Mit 30 Jahren Abstand schaut er drauf und sagt, das war natürlich eine absolute fatale Entscheidung. Wo er jetzt anders drauf schauen kann, wo er mit innerer Distanz sein damaliges Urteil reflektieren kann und so weiter. Das sind halt diese Fehlentscheidungen, die nicht mehr reversibel sind im Leben. Aber das, finde ich, war für mich nochmal diese Proof of Concept, von dem, was Sokrates gesagt hat. Der hat nicht gesagt, damals, ne? Also es ist ja irgendwie jetzt eine scheiß Idee, aber ich mache das jetzt trotzdem. Sondern er war in diesem Moment absolut davon überzeugt, dass er eine rational, richtig vernünftige Entscheidung trifft. Und die dahinterliegenden Werturteile waren natürlich völlig verquer. Völlig durcheinander. So. Ja. Aber das ist, glaube ich, so genau für mich das, was hinter diesem Gedanken steckt. Und wenn wir uns das jeden Moment vor Augen führen, dass die Menschen, die uns begegnen, genau in solchen Situationen sind, hoffentlich nicht in der Situation, dass sie andere umbringen wollen, aber in der Situation, dass es kann ja schon hitzig werden, ne? Und dass sie auch, dass es da halt auch schwierige Begegnungen gibt. Aber das dahinter steckt, wenn mir jemand nicht zugänglich ist, wenn ich es absolut schwierig finde, was die Person tut, dann fehlen mir offensichtlich ganz wichtige Faktoren, die das Handeln dieser Person bestimmen. Und das ist vielleicht auch jetzt in heutigen Zeiten, wo es politisch auch manchmal schwierig ist, mit anderen Leuten zu diskutieren, dass es auch nicht mehr die Neugier gibt, verstehen zu wollen, wo liegen denn eigentlich die Werturteile der anderen? Was ist es denn genau, was die sehen, was ich nicht sehe oder was ich anders bewerte? Weil eigentlich können wir im Dialog ja nur zueinander kommen, wenn wir anfangen, das nebeneinander zu legen. Ja, und uns dann auch darüber zu unterhalten, aha, wenn wir das jetzt so nebeneinander legen, wie gehen wir damit jetzt um?
Ja, und dazu gehört dann ja auch eine Offenheit, die eigene Meinung auch nochmal zu hinterfragen und vielleicht zu sagen, dass man selber auch noch nicht beim Weisheit letzter Schluss angekommen war und das nicht zu identitätsstiftend ist in dem Moment, die Überzeugung, die man in dem Moment hat, sondern dass eben man offen bleibt dafür, auch eines Besseren belehrt zu werden. Und sich von guten Argumenten auch nochmal aus dieser Richtung, in die man sich bewegt hat, nochmal rauszubewegen und sagen, in ein paar Jahren habe ich vielleicht selber dazu eine ganz andere Meinung. Das ist ja schon schwierig, so offen zu bleiben und zu sagen, hier bin ich eventuell auch auf dem Holzpfad.
Absolut. Und ich glaube, diese innere Offenheit zu haben, nicht leichtfertig zu sagen, ja, ist mir jetzt eigentlich auch egal, was man denkt, Hauptsache man denkt irgendwie, sondern dass man einfach nur sagt, nee, ich sehe halt die Welt jetzt momentan so und ich bin daran interessiert zu verstehen, wie du die Welt siehst, damit wir in irgendeiner Form miteinander ins Gespräch kommen, ins Miteinander kommen, weil wir leben nun mal in der gleichen Welt.
Ja.
Und das ist sicherlich die Herausforderung, wenn wir jetzt den Bogen wieder zu unserem Anfang zurückschlagen. Wenn wir mit schwierigen Menschen zu tun haben, könnte man vielleicht sagen, wir haben eigentlich eher mit schwierigen Situationen und schwierigen Wahrnehmungen zu tun. Und das ist vielleicht so ein Kernpunkt, diese Kontextualisierung dessen, was wir erleben. Und dass wir da eben, wir haben ja auch am Anfang gesagt, warum ist es mit Steinen oder Zügen einfacher als mit Menschen, weil wir diese Absicht dahinter vermuten. Und wenn wir uns da auch nochmal klar machen, nach dem, was du sagtest zum Thema Sokrates ja auch, die Absicht ist eine, die darauf basiert, dass jemand glaubt, vernünftig zu handeln, dann ist es eigentlich eher eine Aufforderung zum Dialog. Und wenn wir da innerlich noch nicht bereit sind, dann wissen wir, woran wir arbeiten können.
So. Korrekt. Und eventuell auch zum Mitleid noch, dass jemand auf dem Holzpfad ist, statt sich über ihn zu ärgern, das nicht zum Anlass zu nehmen, zum Ärgern. Ja, und zum Offenbleiben.
Ja. Und auch das ist ja im Handbuch, glaube ich, an einer Stelle drin, dass Epiktet sagt, es erschien ihm in dieser Situation richtig, das zu tun. Was können wir dann noch machen erstmal, ne? Es erschien ihm halt richtig. So, man kann im Nachhinein dann darüber sprechen und versuchen, das eben nebeneinander zu legen, auszudiskutieren. Was manchmal in der Situation nicht so leicht gelingt, aber ich glaube, so als grundsätzliche Haltung könnte uns das sicherlich auch, wenn wir jetzt in die angespannten Familienfeste reingehen, vielleicht dann auch dabei helfen, dass sie nicht angespannt werden, sondern dass sie eben einfach schön werden. Und nämlich das, was sich alle wünschen, dass wenn Familie zusammenkommt, dass man auf positive Art und Weise miteinander mal Zeit verbringen kann. Ne?
Das wünsche ich uns auf jeden Fall und den HörerInnen da draußen auch.
Ja, und nach Weihnachten kommt ja dann auch der Jahreswechsel. Und das ist ja dann auch immer ein Moment der Besinnung. Und vielleicht machen wir da ja auch nochmal eine kleine Folge zu, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man denn eigentlich eine solche künstlich gesetzte Zäsur Jahr zu Ende, neues Jahr beginnt, aus stoischer Sicht vielleicht auch nochmal anschauen.
Das klingt gut. Da bin ich dabei.
Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, ist die Sache der Stoiker zum Thema Umgang mit schwierigen Menschen vielleicht für heute erstmal durchverhandelt. Und dann würde ich an der Stelle dann sagen, ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen, sofern das Schicksal es zulassen wird.
Ich mich auch. Bis dann.
Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit mir in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung,
sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Dein Alexander Zucker.